So, ein herzliches Willkommen. Ja, es könnte jetzt so weitergehen, gell? Aber wir müssen noch eine Predigt hören. Das, was ihr jetzt gestartet habt, könnt ihr nachher gerne fortsetzen. Ich teaser schon mal an. Ja, es wird nachher drüben im Blauen Haus heute weitergehen. Dort habt ihr die Chance, die neuen Büros von uns, von unserer Gemeinde anzugucken und ansonsten drüben Kaffee zu trinken und dann einfach dort weiterreden und die Menschen, die ihr vielleicht jetzt kennengelernt habt, nochmal ansprechen. Auf jeden Fall schön, dass ihr alle da seid. Herzlich willkommen in der Brückengemeinde. Ich habe einen Artikel gelesen, Überschrift, Deutschland unter Druck. Deutschland unter Druck. Und es stimmt. Nicht nur Deutschland. Dein Chef kommt zu dir und sagt, Ende der Woche muss es fertig sein. Und du schaust auf deinen Schreibtisch und denkst, wie soll das gehen? Oder du bist der Chef, gehst zu deinem Schreibtisch und guckst dir die Zahlen an und die Wirtschaft und die Krisen und musst feststellen, wenn es so weitergeht, müssen wir Ende des Monats dicht machen. Oder du bist in der Schule oder im Lehrsaal, im Klassenzimmer, die Prüfung steht an und man hat nicht so gelernt, wie Mama gesagt hat. Druck. Oder du bist einfach zu Hause. Hunderte Dinge stürzen gleichzeitig auf dich ein. Du jonglierst das Leben, Haushalt, Kinder, Erziehung, Partnerschaft, Eltern pflegen. Und alle haben Erwartungen an dich, dass das auch ordentlich und gut ist. Krieg deine Kinder in den Griff. Oder du hast Mobbing, Einsamkeit. In unserem Leben ist Druck. Und entweder der Druck kommt von außen, durch die Erwartungen und Ansprüche, die an uns herangetragen werden und nicht selten oder vielleicht viel öfter. Der Druck auch von innen raus, das alles hinzukriegen, das alles zu schaffen. Und unser eigener Perfektionismus schwingt damit. Und vorneweg eine kleine Enttäuschung. Ich werde euch heute nicht erzählen, wie ihr Druck in eurem Leben wegbekommt. Es gibt sicherlich auch zu viel Druck im Leben. Und da muss man echt was tun. Aber dass es Druck gibt, egal wie, glaube ich, ist völlig normal. Es gibt zu viel, vielleicht auch in deinem Leben. Aber dass es Druck gibt, ist völlig normal. Und die Frage ist eher, wie gehen wir mit diesem Druck um? Ich möchte heute einsteigen und uns zwei Männer vorstellen, die beide in Drucksituationen kommen und völlig anders reagieren. Wir sind in der Predigtreihe Daniel, take a stand, beziehe Stellung in der Gesellschaft, aber auch vielleicht gegen diesen Druck. Und in dieser Daniel-Geschichte begegnet uns der mächtigste Herrscher der damaligen Zeit, der König Babylons, Nebukadnezar. Sein Königreich erstreckt sich weit bis nach Jerusalem, bis nach Israel. Er hat Jerusalem eingenommen und er ist ein pfiffiger, kluger Herrscher. Er hat alle Alten, Kranken und Schwachen dort gelassen und hat alle, die fähig, stark und schön waren, nach Babel verschleppt. Jetzt kannst du selber überlegen, wo du jetzt wärst. Das hat er gemacht. Und unter diesen Menschen, die fähig, stark und schön waren, war auch Daniel mit seinen drei Freunden. Und sie wurden ausgebildet und dienten als Berater jetzt am Königshof. Die waren wer? Sind was geworden? Und dieses ganze Buch Daniel, Sammy hat ja letzte Woche schon seine Einführung gemacht, ich bringe es nochmal auf den Punkt, beschäftigt sich eigentlich nur mit einer einzigen Geschichte oder mit einer einzigen Frage, wie Menschen, die Gott folgen, an einem Ort leben können, der nicht Gott folgt. Das ist die Story. Babel ist eigentlich so eine Art Platzhalter für eine moderne Welt und eine Art zu leben. Das erste Mal wird Babel erwähnt in Genesis. Genesis, das ist die Stelle, wo Gott und Mensch noch beieinander waren. Einheit im Garten Eden, dann der Sündenfall. Und dann ziehen die Menschen danach nach Osten in das Land China, also das heutige Irak ist. Und dort heißt es, was die Menschen dort tun, ist Folgendes: Lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, dass wir uns einen Namen machen, denn wir werden sonst zerstreut über die ganze Erde. Und sie bauen Babel. Und jetzt ist interessant an Babylon, an diesem Babylon-System, ist Folgendes interessant: Die Absicht, das zu tun, ist keine schlechte. Sie möchten, dass es nicht zerstreut wird. Sie wollen Einheit. Das ist ein wahnsinnig hoher Wert. Aber wie sie es tun, das ist problematisch. Nämlich aus eigener Kraft. Sie machen die Ziegelsteine, sie machen die Baupläne, ihre Möglichkeiten. Babel ist der Versuch des Menschen, mit durchaus guter Absicht die Probleme des Menschen ohne Gottes Kraft zu lösen. Das ist das Babylon-Denken, das ist das Babylon-System. Und eben nicht, sind keine bösen Ansichten da, sondern es ist ja nur der Versuch, Einheit zu schaffen, aber eben ohne Gott. Und das Erschütternde an Babylon-Systemen ist, dass die Absicht gut ist, aber das Gegenteil rauskommt. Weil am Ende des Turmbaus zu Babel ist was? Nicht Einheit, sondern Verwirrung, Durcheinander und der Mensch ist auf sich selbst gestellt. Und dieses Denken ist heute noch in uns drin. Es herrscht noch. Es ist noch da. Und dieser König Nebukadnezar denkt genau so. Und er wacht plötzlich eines Morgens auf und ist eben völlig verwirrt und zerstreut. Er steht unter Druck. Er kann nicht mehr klar sehen. Er steht unter Druck. Und das ist so interessant. An dem Ort, wo sich Wissen, Macht und wirtschaftliche Stärke vereinen, wie an keinem anderen Ort der Weltgeschichte damals, regiert plötzlich die Angst im Palast. Er wacht auf, schweißgebadet. Warum? Sind feindliche Armeen im Anmarsch? No. Die Mauern Babylons sind hoch, sie waren unbesiegbar. Ist die Wirtschaft am Wanken? Nein, alles hat geblüht. Ja, die hängenden Gärten Babylons zählen zu den 7 Weltwundern der Antike. Es ist was anderes. Wir lesen im 2. Daniel 2, Vers 1. Im 2. Jahr seiner Herrschaft hatte Nebukadnezar einen Traum, und über den sein Geist so erschrak, dass er aufwachte. Ein schlichter Traum und Nebukadnezar ist unter Druck. Es braucht in dem Babylon-Denken nicht viel und es regiert die Angst. Ein kleiner Albtraum löst die größte Krise im ganzen Palast aus. Und wie gesagt, Babylon ist eine Chiffre, also ein Platzhalter für eine moderne Welt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe auch das Gefühl, in unserer Zeit regiert die Angst. In einem Jahrhundert und in einem Breitengrad, wohl dazu gesagt, wo wir in einem Reichtum und einen Wohlstand zusammengehauft haben, wie noch keine Generation vor uns, in einer Welt sozialer Sicherungssysteme und bester medizinischer Versorgung. Ja, manche erleben das auch so. Aber in einem Land, wo wir leben, regiert die Angst. Wovor denn? Weil wir noch in diesem Babylon-Denken gefangen sind. Immer die nächste Krise kommt und dann wird alles schlimmer und es regiert die Angst. Und Nebukadnezar, wir lesen weiter, tut jetzt Folgendes. Er ist unter Druck. Da heißt es, da ließ er seine Berater rufen, alle Wahrsager, Geistesbeschwörer, Zauberer und Sterndeuter, damit sie ihm seinen Traum erklärten. Als sie sich vor dem König versammelt hatten, begann er zu sprechen. Ich habe etwas geträumt, das mir sehr zu schaffen macht. Nun möchte ich wissen, was es damit auf sich hat. Und jetzt antworten die Sterndeuter. Lang lebe der König, natürlich. Erzähl uns den Traum und wir regeln das. Oh, die Sterndeuter sind alle versammelt, die ganzen Berater sind da. Und jetzt ist spannend, Nebukadnezar erzählt den Traum nicht. Er erzählt ihnen den Traum nicht. Denn, und das ist jetzt spannend, wenn Menschen unter Druck geraten im Babylon-Denken, werden sie misstrauisch. Nebukadnezar wird misstrauisch. Er ist unter Druck und das, was rauskommt, ist Misstrauen. Er sagt, nein, 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 ich erzähle euch den Traum nicht. Ihr sagt mir, was ich geträumt habe. Und um den Druck noch leicht zu erhöhen, ja, sagt er, wenn ihr das nicht schafft, töte ich euch alle und alle anderen Weisen dieses Landes. Was er jetzt tut, Menschen unter Druck, ist, er manipuliert und er versucht zu kontrollieren. Es ist immer ein Mechanismus, das Babylon-System ist Manipulation oder Kontrolle. Er sagt, ich bringe euch um oder wenn ihr es schafft, gebe ich euch allen Reichtum der Erde. Manipulation. Und Nebukadnezar reagiert lautstark gegen sie. Warum? Weil er sich wahrscheinlich selber so schwach steht, fühlt. In einem Babylon-System unter Druck immer Minderwert, der dann produziert wird auch. Fast immer. Jetzt ist interessant, wie reagieren die Berater in Babylon, denken, während Nebukadnezar so zum Bulldozer wird. Die Berater reagieren folgendes, sie werden passiv und flüchten sich in Argumentationen und Ausreden, ja, oh, wollen wir nicht nochmal, wir können doch und sonst irgendwas. Und Nebukadnezar bleibt hart, nein. Und am Ende resignieren sie, sie fliehen. Resignation, Schwermut. Unter Druck reagieren wir ganz oft so. Entweder explodieren wir wie Nebukadnezar oder wir implodieren wie so ein Luftballon, wo die Luft rausgeht und sind fertig. Dann lesen wir in Vers 12, da verlor Nebukadnezar die Beherrschung. Er wird laut, er wird zornig. Voller Zorn ordnete er an, sämtliche königliche Berater hinzurichten, auch Daniel und seine drei Freunde. So, jetzt Nebukadnezar unter Druck. Jetzt kommt Daniel, dieser Mann Gottes, unter Druck. Er, der in Babylon lebt, aber in dem Babylon nicht lebt. Ja, er, der, und das muss man mal dazu sagen, wahrscheinlich ein jugendlicher Teenager mit noch keinen 18 Jahren war oder 20 Jahren war. Das weiß ich nicht ganz genau, aber er war sehr jung. Wie reagiert er? Er reagiert folgendermaßen, Vers 14, als Daniel davon erfuhr, wandte er sich an Arioch, den Oberbefehlshaber der königlichen Leibwache, der schon die Hinrichtungen vorbereitet. Finde ich cool, ja, also Daniel ist da in seiner Wohnung, dann kommt ein Soldat und sagt, übrigens, wir bringen jetzt alle um. Wo geht Daniel hin? Ja, an den Ort, wo hingerichtet wird. Ja, also der ist schon am... Der hängt schon den Strick auf. Ah, praktisch, dass du hier bist. Da ist Daniel. Und jetzt kommt Folgendes. Er überlegte jedes Wort genau und fragte höflich nach. Was ist denn los? Ja. Wie Daniel reagiert, ist völlig anders. Ausgeglichen, ruhig, mit Weisheit. Daniel geht auch mutig dann zum König, voller Bereitschaft, daran was zu ändern. Er nimmt sich auch die Zeit, sich darüber, oder will sich Zeit nehmen, sich darüber Gedanken zu machen, er wird aktiv. Und in der Nacht bekommt Daniel dann tatsächlich die Offenbarung von diesem Traum. Und meine schlichte Frage heute Morgen an euch alle, an mich ist, wohin tendierst du? Unter Druck. Unter Druck. Wohin tendierst du? Und ich habe drei Fragen mitgebracht. Die erste Frage ist, welche Berater wählst du? Nebukadnezar versammelt das komplette Wissen der damaligen Zeit, die fähigsten Männer des Reiches. Und das Bittere ist, sie alle können ihm nicht helfen. Und jetzt versteht mich nicht falsch, es gibt in dieser Welt viel Wissen und viel Kompetenz, die helfen kann. Wenn wir Rat brauchen, dann gehen wir zu einem Ratgeber oder Berater. Wenn wir krank sind, dann gehen wir auch zum Arzt, ohne Frage. Doch Nebukadnezar kann in dem Augenblick, wo er jetzt gerade drinsteckt, mit all diesen Sachen nichts anfangen. Sicherlich hätte es einen von den Beratern und Wahrsagern gegeben, der ihn gut zusprechen hätte können. Oder jemand ein Medikament, das ihm ein bisschen hilft, runterzukommen. Und das ist alles auch nicht falsch. Als er dort aber den ganzen Haufen seiner Berater sieht, diese ganzen spirituellen Ideen, das Wissen, die Trends, die Ideologien, Work-Life-Balance, whatever es ist, sieht er für das, was ihn gerade ausmacht, keine echte Antwort. Und das, was ihn gerade bewegt, kann er nicht glauben, dass die ihm dabei helfen können. Und das ist auch der Grund, wieso der so unter Druck gerät. Der König, der mächtigste Mann der Welt, gerät unter Druck, weil er innerlich spürt, Menschen ist das nicht möglich. Nebukadnezar will nicht nochmal einen Ratschlag. Nebukadnezar will nicht nochmal jemand, der sagt, wie es gehen könnte. Nebukadnezar sehnt sich offensichtlich nach echter Offenbarung und die kann und können Menschen nicht liefern. Echte Offenbarung möchte er in sein Leben gesprochen bekommen. Er braucht jemanden, der nicht über, sondern in sein Leben spricht. Menschen brauchen jemanden, der nicht nur über, sondern in ihr Leben spricht, was gesprochen wird. braucht keinen Rat, er braucht am Ende des Tages Gott. Jesus bringt das mal schlicht auf den Punkt. Er sagt, oder er braucht Friede, wie ihn die Welt nicht geben kann. Jesus sagt das, ich bringe euch Friede, wie ihn die Welt nicht geben kann. Klammer auf, nur ganz kurz. Wir hatten am Anfang des Jahres eine Themenreihe bereit, wo es darum ging, nochmal festzustellen, dass wir berufen sind, in dieser Welt etwas zu bewirken. Und Leute, die Menschen sehnen sich nach Menschen, die echte Offenbarung mitbringen. Die echte Offenbarung haben. Nebukadnezar ist ganz im Babylon-System. Ganz in dem System, das Problem der Menschen ohne Gott selbst zu lösen. Daniel macht es anders. Er vertraut auf die Kraft und die Führung Gottes. Daniels Berater ist Gott selbst. Er sucht sich nicht die Berater Zorn und nicht die Berater Hektik und nicht, er sucht sich Gott selbst und wird ruhig und bekommt Mut. Wir lesen auch, wie er sich mit seinen drei Freunden dann trifft zum Gebet, zum auf Gott ausrichten. Warum fällt uns das so schwer? Warum tun wir das nicht einfach? Wir wissen es doch. Oder viele von uns haben das doch auch schon erlebt. Gott kann das geben. Das Krasse ist, Leute, Nebukadnezar tut es auch nicht, obwohl er Daniel kannte und diesem Gott begegnet ist. Das ist krass. Wir müssen mal kurz ein Kapitel vorspringen. Nebukadnezar, wir lesen dort, wie Daniel und seine drei Freunde im babylonischen Hof kommen und dann dort 3 Jahre unterrichtet werden. Und dann heißt es folgendes: Nach Ablauf der 3 Jahre befahl König Nebukadnezar, ihm alle jungen Israeliten vorzustellen. Schnell wurde ihm klar, dass Daniel und seine 3 Freunde alle anderen in den Schatten stellten. Immer, wenn der König vor schwierigen Entscheidungen stand und auf ein sicheres Urteil angewiesen war, fragte er diese 4 Männer um Rat. Nebukadnezar kannte diese 4 Männer. Er kannte diesen einzig wahren Gott. Und trotzdem sammelt er jetzt unter Druck diesen ganzen Klumpen an Wahrsager zusammen und versucht sich dort Rat und Hilfe zu suchen. Hey, so geht es uns Christen doch auch ganz oft. Wir wissen doch, wo Gott und wer Gott ist und suchen uns doch ständig woanders unsere Berater. Warum ist das so? Warum tut er das? Und das hat einen ganz schlichten, einfachen Grund, glaube ich, dass wenn wir unter Druck sind, greifen wir auf alte und bekannte Verhaltensmuster zurück. Ich habe euch mal so ein Verhaltensmuster mitgebracht, was immer das in deinem Leben ist. Ein Verhaltensmuster. Und das ist ein ganz schlichtes Prinzip. Nebukadnezar tut es auch. Er hat über Jahrzehnte gelernt, wenn du ein Problem hast, rufe die ganzen Berater und Wahrsager. Das ist in seinem Kopf, das ist sein Muster, so tickt er. Und Daniel und seine Freunde kannte er vielleicht nur ein paar Wochen. Das ist einfach so, wenn unser Gehirn tickt folgendermaßen. Dein Gehirn versucht, gerade in Drucksituationen, möglichst energiesparend zu arbeiten. Das bedeutet, unter Stress und Druck greift dein Hirn gerne auf bestehende Strukturen zurück und auf bestehende Verhaltensmuster, weil neue Muster zu bilden oder neue Entscheidungen zu treffen, kostet Zeit und Energie, aber unter Druck hast du die nicht. Und dein Gehirn entscheidet, wir nehmen das Alte. So tickt dein Gehirn. Und jetzt kommt eine Frage auf, wo findet dann ja eigentlich dieser echte Kampf statt? Wo findet der echte Kampf statt? Das ist die zweite Frage. Wir denken immer, das Babylon-Denken bekämpfen wir im Wesentlichen da nach außen, wenn wir die Dinge außen abwehren, gesellschaftlichen Trends und Dinge, dass wir da standhaft bleiben. Aber ich glaube, das Wesentliche findet hier statt, weil wir nicht nur in Babylon-Systemen leben, sondern Babylon-System auch in uns lebt. Paulus schreibt mal in 2. Korinther, in uns sind feindliche Festungen. Luther übersetzt es mit dem Wort Bollwerke in unserem Leben. Gedankengebäude, Verhaltensmuster, die durch Prägung und Erziehung in unserem Leben gepflanzt worden sind. Da ist viel Gutes dabei, aber immer auch Schlechtes. Und oft sind die entstanden durch schmerzhafte Erfahrungen, durch schmerzhafte Prägungen, durch traumatische Situationen. Und deine Seele hängt an diesen Mustern, die du damals gebildet hast. Dein Gehirn, und das ist ja wirklich so, hat sie biochemisch Strukturen gebildet. Die sind biochemisch in deinem Kopf abgespeichert, was da geschehen ist. Vielleicht hast du erlebt, dass dein Papa dich verlassen hat. und hast unbewusst abgespeichert, irgendwie, ich bin schuld daran. Vielleicht wurdest du betrogen und enttäuscht und hast abgespeichert, ein Muster gebildet mit, ich bin es nicht wert oder ich kann das nicht. Vielleicht hast du ein Muster in dir drin, alles wird schlimm. Ein Muster von Misstrauen. Und die sitzen tief. Als Kind, es gibt nicht viele Erinnerungen, die ich als Kind habe, aber die meisten Muster werden in der Kindheit gebildet. Als Kind erinnere ich mich noch, ich war der Jüngste von 8 und wir haben immer Indiaka gespielt und weil ich der Jüngste war, konnte ich das noch nicht. Der Indiaka ist immer runtergefallen und ich durfte nie mitspielen. Meine Geschwister haben immer dann, ja, mach was anderes, geh ins Sandkasten, ich durfte nie mitspielen. Und ich erinnere mich an einen Albtraum, ernsthaft, ich weiß nicht mehr, wie alt ich da war, erinnere ich mich, was ich geträumt habe, ist, wir haben Indiaka gespielt und ich habe wieder gestört und meine Geschwister haben mich weggegeben. So wie Josef. Das habe ich geträumt. Das ist nicht wahr. Keine Sorge. Ich habe das nur geträumt. Und in mir hat sich ein Muster angelegt, ein verkorkstes Muster. Uli, pass auf. Wenn du nicht passt oder wenn du einen Fehler machst, kommst du weg. Und dieses Muster war in mir drin. Und als ich das erste Mal in meinem Leben richtig unter Druck geraten bin, kam es raus. In der 8. Klasse, ich bleibe sitzen. Ja, ich bin sitzen geblieben, das ist für alle Eltern, ne? Kein Stress mit euren Kids. Da geht noch was. Ich bin sitzen geblieben, bin in eine neue Klasse gekommen, das erste Mal im Leben, dass ich wirklich Druck erlebt habe. Und wisst ihr, was geschehen ist? In dieser Drucksituation kommt dieses Muster hervor. Und meine komplette restliche Schulzeit war ich der Junge, der vorne rechts saß und der mit niemandem gesprochen hat. Nicht, weil ich irgendwie ein komischer Vogel gewesen wäre, sondern weil dieses Muster mir gesagt hat, wenn du was falsch machst, bist du raus. Und es hat mich so getrieben, dass ich selbst in der 12. Klasse, da ist man ja fast erwachsen, mich noch in den großen 20-Minuten-Pausen in der Toilette eingeschlossen habe und gewartet habe, bis die Zeit rum ist. Und Gott hat dieses Muster gelöst. Gott hat dieses Muster gelöst. Und das Aufspüren falscher Gedankenmuster ist was Supersensibles und Seelsorgerliches. Und darum braucht es Freunde, es braucht Seelsorge. Auch Daniel hat diese Freunde um sich herum. Und wir haben auch in unserer Gemeinde, nur als Hinweis, diesen Bereich, der heißt Begleiten und Ermutigen. Dort sind Menschen, die ich mitnehmen können. Und auf unserer Homepage findest du diesen Bereich, da kannst du bei Menschen anklopfen und sagen, nimm mich mit. Nimm mich mit auf die Reise, das auch zu entdecken. Weil es ist so wichtig, Leute, dass wir nicht nur als Christen leben, sondern auch als Christen befreit leben. Ich kenne einen Haufen Christen, die innerlich nicht befreit sind. Paulus benutzt in dem Korintherbrief das Wort Niederreißen von Bollwerken. Im Griechischen steht da das Wort von, dass wir diese Dinge, es ist so ein militärisches Wort, das heißt eigentlich strategisch klug, militärisch den Feind besiegen. Strategisch klug, aber militärisch besiegen. Das bedeutet erstens, dass das ein sensibles Thema ist und du da nicht mit dem Hammer rangehen kannst. Und auch wir bei anderen nicht einfach, oh, guck mal, hier sehe ich ja gleich, was da von der verkorkste Stelle ist. Es braucht ganz viel Zeit, ganz viel Ruhe, ganz viel Sanftmut. Aber gleichzeitig macht Paulus auch klar, du musst das dann niederreißen. Das Drankleben von Blümchen und ein bisschen dran schrauben wird dir nicht helfen. Du musst diese Bollwerke dann auch niederreißen. Sanftmütig anklopfen, aber dann auch bitte knallhart niederreißen. Und wie im Krieg kämpfen, das klingt jetzt hart, aber so beschreibt es Paulus. Und das Zweite, was wir tun sollen, ist, sehen wir am Leben von Daniel. Er betet mit seinen Freunden. Und was dort geschieht, ist weniger irgendeine Seelsorgegruppe oder so, sondern es ist das gemeinsame Ausrichten auf Gott. Und das ist das Zweite. Ich glaube nämlich, es gibt Gedankengebäude und Verhaltensmuster, die stehen so brutal fest, dass wir sie für absolut wahr halten. Ich habe neulich mit jemandem in der Seelsorge gesprochen, da hat sie mir gesagt, Gott liebt mich nicht so sehr wie die anderen. Und ich dachte, ja gut, das ist ja eine absolut offensichtliche Lüge. Ja, denke ich, Da habe ich gleich draußen. Ja, keine Chance. Der Satz, Leute, Gott liebt mich nicht so sehr wie die anderen. Tief verankert in dem Herzen eines Menschen, die nicht mal auf die Idee kommt, dass daran was nicht stimmen könnte. Völlig überzeugt davon, dass das wahr ist, weil ihr Leben ihr das gezeigt hat, weil die Muster sich so gebildet haben, als wäre es ein Teil von ihr. Manchmal gewinnen wir solche Muster auch richtig lieb in unserem Leben. Die bewahren wir fast schon. Und Daniel richtet sich voll auf Gott aus, weil das verändert alles. Ich will es kurz an einem Beispiel erklären. Es gibt unter Piloten in der Luftfahrt ein Phänomen, das heißt räumliche Desorientierung. Wenn ein Pilot in Turbulenzen kommt, kann es passieren, dass selbst der beste Pilot, das heißt, es geht jetzt auch an alle Stolzen hier raus und die denken, oh, die Predigt ist heute nicht für mich, selbst der beste Pilot Gefahr läuft, nicht mehr ganz genau zu wissen, wo es oben und unten. In dieser Turbulenz, in diesem Druck. Eine ganz einfache Wahrheit kennt der Pilot plötzlich nicht mehr. Also wenn eins der Pilot kennen sollte, ist die Frage danach, wo es oben und wo es unten, finde ich. Also er kann wegen mir auch nicht wissen, wo das Fahrwerk aufgeht, aber das sollte er schon wissen. Und er kennt sie nicht mehr. Und dieser Zustand heißt räumliche Desorientierung. Es kann also passieren, sein ganzer Körper, sein ganzer Verstand, alles, sein Denken sagt ihm, dort ist oben, hier ist unten, aber es ist falsch. Sein ganzes Denken kann ihm das sagen. Und dann gibt es nur eine Methode. Er muss sich daran erinnern, was man mal ihm gesagt hat in der Ausbildung. Wenn das geschieht, wenn du in Turbulenzen kommst, dann verlasse dich nicht auf deine subjektiven Empfindungen, weil die belügen dich ganz oft, sondern schau auf die Instrumente. Schau auf die objektive Wahrheit und dann fliege, obwohl es sich falsch anfühlt für dich, nach den Instrumenten. Das ist, was Daniel tut in dem Augenblick, als er sich mit seinen Freunden trifft. Eigentlich wäre jetzt davonlaufen und alles angebracht gewesen. Und er richtet sich auf Gott aus. Sein ganzer Körper sagt vielleicht, never ever. Seine ganzen Verhaltensmuster sagen, das tun wir nicht. Aber er richtet sich auf Gott aus und fliegt wie im Gehorsam diesem Gott nach. Und wenn wir das tun, dann fühlt sich das auch erstmal an, als wäre es falsch. Wenn ich der Frau gesagt hätte, dann geh jetzt an den Spiegel und sag diesem Spiegel, Gott liebt mich, dann hätte sie das erstmal gesagt, ohne einen Funken daran zu glauben. Es fühlt sich für sie völlig falsch an. Aber das sind die Muster, die in uns stecken. Und das Krasse ist, wenn wir uns auf Gott ausrichten, dann entwickelt, das ist so ein cooles Wort jetzt hier, Gott etwas in unserem Leben. Und das ist ein Prozess. Manche Bollwerke reißt er auch mal so nieder, habe ich auch schon erlebt. Puff. Aber in den meisten Fällen entwickelt sich was. Und ein ganz neues Muster wird reingelegt in unser Leben. Ein Muster, das trägt und das durchstrahlt und das Kraft hat über all diese ganzen Dinge hinüber hinaus. Aber das hat was mit einer Entwicklung zu tun. Das kommt nicht oder selten von heute auf morgen. Ganz bei Gott zu sein, weil, und das ist der letzte Punkt, der Sieger steht fest, Leute. Der Sieger steht doch fest. Jetzt müssen wir mal ganz kurz mal noch zu dem Traum kommen, den Nebukadnezar da hat. Daniel kann wirklich in der Nacht, nach diesem Gebet, kriegt er die Offenbarung und am nächsten Morgen stiefelt er zu Nebukadnezar und legt ihn diesen Traum aus. Und das ist übrigens keine positive Botschaft für Nebukadnezar. Also auch das ist gefährlich, was er da tut, Daniel. Er ist da immer noch unter Druck, aber er geht voller Mut. Und der Traum handelt eigentlich von dieser Statue. Nebukadnezar hat von einem Bild geträumt. Der Kopf aus Gold, die Brust aus Silber, der Bauch aus Erz, die Beine aus Eisen und die Füße aus Gemisch von Eisen und Ton. Das ist sein Traum. Und all diese Körperteile, und das kann man auf faszinierende Weise nachkonstruieren, stehen für eins der Königreiche, für eins der Reiche, die entstanden sind. Ganz oben das babylonische Reich als Kopf. Keins war größer als das. Dann kommt das medo-persische Reich, das wurde dann abgelöst von dem griechischen Reich. Und danach kam das römische Reich. Und es ist faszinierend, man kann sicherlich über Details dieser Vision streiten und Auslegung, aber das ist die wesentliche Interpretation des Traumes. Und das Spannende, Jahrhunderte bevor diese Reiche entstanden sind, wurden diese Reiche schon in diesem Traum angekündigt. Das ist übrigens auch der Grund, wieso manche Historiker bis heute da sich den Kopf zerbrechen dran. Wie kann das sein? Ja, göttliche Offenbarung. Und das Entscheidende jetzt an diesem Bild ist Folgendes. Alle diese Reiche, die Perser, die Griechen, die Römer, schienen zu ihrer Zeit unüberwindbar. Und vielleicht geht es dir auch so mit dem Knoten, dem Bollwerk, dem Reich in dir. Das ist es unüberwindbar. Das wird so bleiben. Das ändert sich bei mir nie. Das steht fest. Keiner hat damals zu der Zeit geglaubt, dass das griechische Reich jemals zusammenbrechen könnte. Wobei war es am schnellsten weg. Oder dass das römische Reich zerfällt. Und jetzt in diesem Traum löst ein kleiner, winziger Stein am Abhang. Der kommt ins Rollen und zertrümmert dieses Standbild. In Vers 44. Noch während diese Reiche, erklärt Daniel, an der Macht sind, wird der Gott des Himmels ein Reich aufbauen, das niemals zugrunde geht. Ja, es bringt alle anderen Reiche zum Verschwinden und wird selbst für immer fortbestehen. Das, mein König, war der Stein, der ohne menschliches Zutun vom Berg losbrach und die Statue aus Ton, Eisen, Bronze, Silber und Gold zertrümmerte. Es gibt da etwas, das größer ist. Und was oder wer ist jetzt dieser Stein? Psalm 118. Der Eckstein, den die Bauleute oder der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Jesus selbst, Matthäus 21, zieht diese Aussage auf sich. Jesus Christus ist der Stein des Anstoßes, der alles verändert. Königreiche kommen und gehen, Krisen kommen und gehen, Druck wird da sein und wieder gehen und wieder kommen. Aber mit der Menschwerdung Jesu, seinem Sterben und Auferstehen, hat das Königreich Einzug gehalten in diese Welt. Und es ist kein Königreich voller militärischer Stärke, sondern ein Königreich voller geistlicher Kraft. Glauben wir das, dass Gott Dinge in uns lösen kann? Dass Dinge aufbrechen können? Wisst ihr, in einer Welt voller Druck dürfen wir frei werden von Mustern und Bollwerken. Daniel macht es uns vor, wie er in ein unerschütterliches Vertrauen zu Gott kommt. Und wisst ihr, wie das alles beginnt? Mit einem winzigen Stein, der ins Rollen kommt. Und vielleicht sitzt du heute Morgen hier und erkennst ganz genau vielleicht irgendein Muster in deinem Leben, das du noch nicht identifizieren kannst. Aber vielleicht beginnt heute der Stein zu rollen. Und du darfst dir eine Sache sicher sein. Das erzählt uns dieser Traum, das erzählt uns die Auslegung dieses Traums. Wenn du diesen Stein rollen lässt, dann wird er das auch zertrümmern und wird es neu aufbauen. In dem Traum entsteht dann ein Berg, das die ganze Erde überdeckt, ein neues Reich, auch in deinem Leben. Und ich lade dich heute Morgen ein, dass wir jetzt einen kurzen Augenblick in die Stille gehen, bevor wir Gott anbeten werden. Eine kurze Zeit der Stille, um in uns zu kehren und zu fragen, Gott, was ist in mir, was du entwickeln willst? Was ist in mir, wo niedergerissen werden muss? Und Gott diese Dinge auch anzubefehlen und den ersten Stein ins Rollen zu bringen. Lasst uns beten. Jesus, wir kommen zu dir und möchten einfach in Stille und Ruhe auf diese Geschichte, auf dein Zeugnis, auf dein Wort schauen und auf unser Leben. Lass es nicht eine Geschichte sein, die wir jetzt gehört haben, sondern da, wo es auf uns zutrifft, da, wo in unser Leben Verwicklungen sind, Herr, entwickel uns. Lass dein Reich in uns ganz und gar anbrechen. Wir wollen frei sein.